SRF 1. SRF 1.
Heute, vor 25 Jahren, sind die Menschen in Eritrea verwacht, wenn sie überhaupt können schlafen in der Nacht vorher, voller Freude und Hoffnung. Es war der Tag nach der Unabhängigkeitserklärung.
Ich war in der Hauptstadt Asmara. Alle Menschen gingen in die Straße. Es gab Musik überall. Die Leute hatten riesige Freude. Alle Familie, Verwandten zusammen. Sie haben genossen Freiheit und Frieden.
Nach über 30 Jahren Krieg, die Unabhängigkeit, Frieden, Freiheit, Freude, Hoffnung. Nicht nur für das kleine Land am Roten Meer im Nordosten von Afrika, sondern eben für ganz Afrika. Eritrea war ein Hoffnungsträger für den ganzen Kontinent. Aber es hat sich ganz anders entwickelt. Zu einer Diktatur, zu einem Staat mit Einheitspartei, ohne Verfassung, ohne Meinungs- und Pressefreiheit, dafür mit Menschenrechtsverletzungen am laufenden Band. Die Menschen flüchten aus Eritrea, auch in die Schweiz. Hier bei uns leben rund 40'000 Menschen mit eritreischen Wurzeln. Sie sind mit Abstand die grösste Flüchtlingsgruppe hier bei uns in der Schweiz. Wie geht es den Eritreer und Eritreerinnen bei uns? Wie geht es ihrem Land 25 Jahre nach der Unabhängigkeit? Um all das geht es heute hier im Treffpunkt auf SRF 1. Schön sind Sie dabei. Am Mikrofon Christina Lang.
He drinks, he smokes, he cuts, he swears, he tells bad jokes, he rules and he rides, he lives life fast and he loves to fight. He's a bruiser, a loser, he calls me up when he's had too much. He's a schemer, a dreamer, but I tell him to change his ways. He just turns to me and says, he flirts too much and he loves blonde chicks. And he struts and he strolls. And he looks so cool and yuck, he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and the girls they flock. He's afflicted, addicted. Well, I tell him to change his ways, but he just turns to me and says,
Shania Twain auf SRF 1. Eritrea. Eritrea ist ein Staat ganz im Nordosten von Afrika, gerade am Roten Meer an. Flächenmässig dreimal so gross wie die Schweiz. Rund 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die unterdrückt sind und die wegwenden. Jeden Monat flüchtet rund 5'000 Eritreerinnen und Eritreer aus ihrem Land. Sie probieren auf Europa zu kommen. Sie kommen auch in die Schweiz. Und heute im Treffpunkt wollen wir mehr erfahren über die Eritreer und Eritreerinnen bei uns und auch über ihr Land. Einer der wenigen Journalisten, der auf Eritrea einreisen konnte, ist Patrick Wülser. Er ist Chef der Auslandredaktion von Radio SRF. Er war 6 Jahre lang Afrika-Korrespondent und er ist jetzt nicht bei mir im Studio zu Zürich, sondern zu Bern. Guten Morgen, Patrick.
Guten Morgen.
Das letzte Mal bist du vor 3 Jahren zu Eritrea gewesen. Du bist durchs ganze Land gereist. Wie frei hast du dich dort bewegen?
Überhaupt nicht frei oder nur scheinfrei. Also es geht sehr lang, bis man überhaupt ein Visum bekommt. Und das kommt man nicht allein über, sondern wie häufig so in autokratischen Ländern, in Entwicklungsdiktaturen, braucht man eine Begleitung, also eine staatliche Organisation, ein Hilfswerk. Ich bin zusammen mit einem eritreischen Hilfswerk, mit dem Schweizer Konsul für Eritrea, der hat mir das ermöglicht. Und begleitet ist man auch von Fahrer und Dolmetscher, aber die haben dort meistens eine Doppelfunktion, nämlich auch zu hüten, wo man hergeht oder dass man nicht zu weit geht.
Die kontrollieren einem auch ein bisschen. Ausgangspunkt von deiner Reise war die Hauptstadt, Asmara. Und ein bisschen später, heute im Treffpunkt, hören wir einen Eritreer, der seit 10 Jahren hier in der Schweiz ist, der aber als junger Mann Asmara studiert hat und der hat geschwärmt von dieser Stadt. Was ist das für eine Stadt? Wie leben die Menschen dort?
Ja, das ist das Verwirrende an diesem Land, dem Eritrea, wo man manchmal eben viele hässliche Schlagzeilen hört. Es war wahrscheinlich eine der schönsten Reisen. Asmara ist für mich die schönste Stadt auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Also vor allem architektonische Perlen. Es sind all die das Erbgut der Italiener, der ehemaligen Kolonialisten. Also wunderschöne Häuser. Es hat italienische Gaffe, was mich lustig klingt. Also wie häufig in Afrika brauchen ja die unsere alten Autos. Und dort sind es alles Topolino, die noch das rumfahren. Man kann dort ein italienisches Espresso trinken. Kellner haben weisse, lange Schürze. Also man fühlt sich extrem in den Ferien. Es ist eine aufgeräumte Stadt. Es kippt gegen Abend. Es ist eine der wenigen Städte, wo am Abend einfach zum Beispiel kein Licht ist, wo man im Feistern unterwegs ist, wie der Strom rationiert ist, wie sie zu wenig Diesel haben. Dort macht sich dann auch irgendetwas bemerkbar. Aber das Lebensgefühl, wunderschön.
Ein Viertel der Bevölkerung lebt im Umfeld der Hauptstadt von Asmara. Es gibt aber auch noch ländliche Gebiete. Wie sehen Sie das und vor allem, wie gross ist der Graben zwischen Stadt und Land in Eritrea?
Also zuerst mal von journalistischer Seite. Normalerweise darf man sich nur in der Hauptstadt bewegen. Und es braucht dann noch einmal eine andere Bewilligung, dass man überhaupt die Stadtgrenze darf verlassen, auf das Land raus darf. Und dort muss ich auch wieder sagen, das ist auch wieder das Verwirrende. Wir können nicht einfach so ein Schwarz-Weiss-Bild malen und sagen, in Eritrea ist einfach alles ganz schlimm. Also selbstverständlich gibt es den Graben, aber wie alle anderen afrikanischen Städte auch. Die Städte sind ja meistens modern, haben Internet, haben eben vielleicht ein bisschen Strom oder ganz extrem in Ruanda, Kigali, fast eine europäische Metropole. Und 30 Kilometer weiter ist man dann irgend 100 Jahre zurück. Und das ist auch in Eritrea so. Es hat Nomaden, es ist trocken, vor allem wenn man gegen Sudan runterfährt. Also Wassermangel, wo man eben sieht, abgemagerte Kühe. Aber das ist nicht einfach typisch für Eritrea, sondern das findet man in den umliegenden Ländern, in Äthiopien oder im Südsudan oder in Somalia ebenso.
Wenn wir Eritrea noch, manchmal wollen wir es ja generell anschauen, was hast du allgemein für einen Lebensstandard angetroffen in diesem Land?
Auch das, wir können nicht anhand vom Lebensstandard sagen, denen geht es jetzt besonders schlecht. Selbstverständlich irgendwie ist der Staat eine Ruine, also in vielen Bereichen, eben die Infrastruktur, die in einem schlechten Zustand ist, aber es gibt auch Bereiche, zum Beispiel das Gesundheitswesen wird Eritrea vor WHO immer wieder lobend erwähnt, dass zum Beispiel die Kindersterblichkeit in diesem Land signifikant kleiner ist, die HIV-Rate, also auch dort wieder nicht schwarz-weiss, also wenn man einfach dort ist und nicht weiss, dass man jetzt gerade in Eritrea steht, dann könnte man so kommen, sonst in einem afrikanischen Land fühlen. Und es gibt eben sogar gewisse Parameter, die besser sind, was der Regierung tatsächlich ist gelungen, eben mit eiserner Hand und aller Autokratie und Diktatur gewisse Erfolge herzubringen. Also wir merken es mehr bei anderen Bereichen, wo wir auch nicht darauf zu reden kommen, die Redefreiheit, Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit. Dort merkt man dann, aha, hier weht ein anderer Wind, aber rein vor Kulissen oder so, ist das nicht einfach ersichtlich.
Der Patrick Wülser über seine Erinnerungen an Eritrea, wie er es erlebt hat, vor 3 Jahren. Mehr über die Regierung, über die politische Situation, über die Gründe, auch warum das jedes Jahr Zehntausende von Menschen flüchtet, hören wir als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1.
I'm never in one place. I sorry. Well, ask me for my forgiveness. You may believe what you are saying, but I will pardon your obsessions. You will always trick and cheat, and you will keep on hurting me. So let me tell you one last.
Der Treffpunkt auf SRF 1 heute über ein Land, wo ein Fünftel der Bevölkerung schon weg ist, geflüchtet. Es geht um Eritrea. Patrick Wöser, du hast uns vorhin erzählt, wie du, als du noch Afrika-Korrespondent warst für Radio SRF Eritrea, erlebt hast. Jetzt möchten wir mit dir zusammen die politische Lage genauer anschauen. Eritrea wird seit der Unabhängigkeit, also seit 25 Jahren, gestern war Jahrestag, von einer einzigen Partei regiert, der Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit. Und das ist die Partei, die ursprünglich für die Unabhängigkeit gekämpft hat. Wie reagieren die das Land?
Ja, sehr wärmt mit eiserner Hand, also es ist eine Partei, die eigentlich eben mal die Freiheit hat wollen, die Unabhängigkeit, und heute dass die Bevölkerung in Unfreiheit hält. Das ist, man kann sagen, eine Autokratie, durchaus eine Diktatur. Wir werden es sehen von den Medien, von Regierungsformen. Also, man sieht schon, wenn man mit den Leuten als Journalist reden auf der Strasse, also, es ist ja nicht möglich, als Journalist die viel zitierten Gefängnisse oder so, die sieht man nie. Aber die Leute, die sich nicht getrauen, mit dem zu reden, ein Interview zu geben, scheuch sein, irgendwann sie reden, das sind Leute, die fast Textbausteine abgeben, wo man das Gefühl hat, sie hätten es am Morgen auswendig lernen müssen. Das sagt man gegenüber einem Journalist. Oder sie haben Angst. Also, da merkt man also die Einschüchterung durch die Partei, durch den Apparat, das System. Und dann, wenn man ein bisschen Vertrauen hat, oder die Leute zu einem Vertrauen haben, nach ein paar Tagen sagen sie, wir müssen aufpassen, wenn man hier das Falsche sagt, kann man tatsächlich verschwinden.
Die Politik von der Einschüchterung, Gleichschaltung, Militarisierung, das bringt es dann eben mit sich, dass man Eritrea manchmal bezeichnet als das Nordkorea von Afrika. Wie schätzt du das ein?
Also, solche Etiketten sind ja immer schwierig. Interessanterweise habe ich in Nordkorea einen Schweizer getroffen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der einzige Schweizer, der auch mal in Nordkorea gearbeitet hat und der quasi legitimiert ist, den Vergleich zu machen. Und der hat gesagt, es ist ganz wenig so. Also, man merkt, wenn man die Parallelen zieht, in Äthiopien, oder vor 25 Jahren hat man sich von Äthiopien befreit, in diesem Befreiungskrieg, ist unabhängig geworden. Und die Dauermobilisation, der Dauerkriegszustand, der wird bis heute zelebriert oder wird auch genommen zur Legitimation, dass man sagt, alle sie quasi müssen in die Armee. Es hat mich auch spannend gemacht, wenn man zu Leuten ist oder in Schulen oder so, ein Oberlehrer hat mir zum Beispiel mal gesagt, siehst du, hier neben meinem Tisch ist Kalaschnikow, wir wissen in keiner Minute, wenn der böse Feind Äthiopien wieder angreift und wir an die Front müssen wieder kämpfen. Also das ist quasi so ein Narrativ, eine Geschichte, die aktiv behalten wird, um Politik zu legitimieren. Und es ist ja so, Äthiopien hat Eritrea mal unterdrückt. Es kommt noch heute zu Grenzscharmützen, aber Äthiopien hat dort ganz andere Probleme, als morgen oder übermorgen Eritrea wieder zu erobern.
Der, der jetzt an der Spitze steht von Eritrea, das ist der Präsident, der Isaias Afewerki, eigentlich mal ein Unabhängigkeitskämpfer gewesen, vielleicht sogar ein Held. Was spielt der jetzt für eine Rolle?
Ich würde sagen, es ist eine typische afrikanische Figur. Ich habe es nur bis zum Vizepräsident geschafft, also zum Afewerki selber nicht. Aber wenn man seine Biografie liest, er war ein Held gewesen. Ich habe mit Leuten geredet, die neben ihm gekämpft haben, die sagen, das war im Feld ein ganz toller Kerl gewesen. Aber das Schicksal oder das Renommee, das teilt er auch mit Leuten wie der Robert Mugabe in Zimbabwe und anderen solche Freiheitsfiguren, der Museveni in Uganda, wo mal Kämpfer waren, ganz viel für ihr Land geopfert, das Land in die Unabhängigkeit geführt, aber nicht Politiker geworden und in ihrer Uniform zu stehen und zu kommandieren, ist halt nicht das Gleiche wie eine Demokratie zu führen, Politiker zu sein. Und das ist bei ihm auch so. Und was wahrscheinlich dazu kommt, das macht korrumpiert, das verändert Personen. Und persönliche Bereicherung, Privilegien, häufig auch mit der Angst verbunden, wenn sie mal nicht mehr Macht sind nach 30 Jahren, dass sie vielleicht sogar zur Rechenschaft gezogen werden. Eben, ihr habt es erwähnt, am Afewerki werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, was vielleicht halt mal ein Gericht sagt. Und jetzt ziehen wir die irgendwie zur Rechenschaft und das Amt, das schützen.
Patrick Wilser, mit Leuten geredet, hast du gerade vorhin gesagt, das kann man erst, wenn man ein bisschen Vertrauen hat. Sie reden eigentlich nicht frei. Wie leben denn die Leute in Eritrea mit so einem Regime?
Ja, die Leute sind immer sehr intelligent, die wissen, wie man sich anpasst. So, also auch die Eritreer. Also, es gibt sicher eine Kaste, die überzeugt ist von diesem System. Das sieht man auch hier in der Diaspora in der Schweiz. Die ist geteilt. Es gibt Eritreer, die sind eben geflüchtet und sagen, unser Land ist im Untergang, wir werden dort plagen. Es gibt aber auch eine Diaspora, die sagt, das ist ein Held, der Affenwerke immer noch. Und das ist auch im Land selber. Aber die wissen natürlich, wie man Informationen kommt ans Ausland, die Internetcafé, in einem BBC hört, wenn was man muss schweigen, wie man kann reden. Also ich hatte eine Begleiterin, die mich eigentlich hüten sollte, die nach ein paar Tagen gesagt hat, komm, jetzt führe ich dich mal an zwei, drei Orten her, wo du siehst, wie es uns wirklich geht oder wie die Leute wirklich denken. Also die sind ja nicht einfach alle gleich geschaltet und das sieht man, was sie eben in Scharen das Land verlassen, wie sie wissen, in diesem Land gibt es keine Perspektive. Stichwort der Nationaldienst, also eigentlich eine Art, es ist nicht ein Militär, Dienst, das ist ein Staatsdienst. Die Leute sagen auch eigentlich vor einer Zwangsarbeit, vor einer unbegrenzten, zum Teil 20 Jahre, wo man für einen Staat zu einem Hungerlohn muss arbeiten muss und wenn man einen Jungen so Perspektiven nimmt, eine Familie zu gründen, einen Beruf zu lehren etc.
Wir haben vorhin kurz angetippt, noch Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit. Wie steht es um die in Eritrea?
Kann ich ein Beispiel sagen oder gerade anekdotisch? Also ich konnte das Staatsradio besuchen und nette Kollegen, sehr freundlichen Empfang, aber die haben mir gesagt, das, was die da machen, immer hinterfragen und kritisch und so, das müssen wir gar nicht. Wir wissen, wenn die Regierung etwas veröffentlicht, dann ist das gut, weil die wollen nur das Beste und dann wollen wir sie nicht noch torpedieren, nicht so, wie die das machen, da im Westen. Und das sagt eigentlich alles, das ist ein gleichgeschalteter Apparat.
Wirtschaft, der nächste Punkt, den ich anschauen möchte. Von was lebt Eritrea? Wie finanziert sich das Land?
Das Land hat ganz wenig Bodenschätze, wo zum Beispiel auch Chinesen engagiert sind. Aber das Land lebt zu 50% eigentlich von den Einkünften von den Migranten, von den Flüchtlingen. Also das hat mir eine europäische Diplomatin Asmara auch bestätigt. Also ohne die Rückzahlungen aus dem Ausland wäre das Land wahrscheinlich längstens kollabiert. Und das ist, glaube ich, keine Unterstellung, wenn man sagt, die Regierung weiss das auch. Und, also die wissen, was sie eigentlich von dem mal leben, dass ihre Wirtschaft eigentlich ruiniert ist.
Die Menschen in Eritrea, was wissen die eigentlich über die Schweiz? Was für Vorstellungen haben die? Weil viele von ihnen ja wollen hierher kommen.
Unheimlich viel wissen die. Ich bin in eine kurlige Situation gekommen. Ich habe in Asmara gibt es einen Panzerfriedhof, wo all die Panzer und die Militärfahrzeuge aus dem Unabhängigkeitskrieg aufgeschichtet sind. Es ist ein Mahnmal, ein Ausflug für die Schülerinnen und Schüler. Und ich bin das anschauen, aber keine Bewilligung gehabt. Und da ist ein Wächter gekommen, der hat gesagt, was machst du da irgendwie? Wer bist du? Sofort Ausweis. Und dann habe ich meinen Schweizer Pass gezeigt. Und dann ist ein Strahlen durch sein Gesicht. Und er hat gesagt, ah, Schweizer. Hat meinen Pass gefingert. Und er hat gesagt, das ist ein toller, das ist der beste Pass vor der Welt. Mein Bruder, der lebt in der Schweiz irgendwie, er ruft jede Woche an und gefragt, was macht er in der Schweiz? Und er gesagt, nichts, aber er schickt jeden Monat 100 Franken. Also die Schweiz ist ein Paradies, ist ein Traumland, eine Traumdestination. Zum Teil kommen ja die Leute dann auch wieder zurück, definitiv, oder in die Ferien und bringen eben auch Sachen mit. Also wir sind quasi das Traumland.
Traum und Realität, das schauen wir ein bisschen später noch, anders an, noch weiter an. Jetzt noch letzte Frage an Patrick Wilser. Es sind 25 Jahre Unabhängigkeit jetzt, die Unabhängigkeit, die die marxistische Volksbefreiungsfront erkämpft hat für Eritrea. Und wo das passiert ist, haben auch hier bei uns viele Linke mit ganz viel Hoffnung das neue Eritrea angeschaut. Und sie haben es gesehen als ein Ideal vom gerechten Staat, von einem Staat ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, einem Staat fürs Volk. Was ist die Blume von all dem?
Ich würde sagen, nicht viel. Also ich konnte mit so Leuten reden, die dort eben sogar gratis, freiwillig, als Krankenschwester, als Ärzte, sie helfen in diesem Unabhängigkeitskrieg. Und es ist ja nicht nur Eritrea, sondern so haben die Linken auch gehofft, an Robert Mugabe in Zimbabwe, wo als Held gestartet ist und tatsächlich auch viele Ideen hatte. Und das Gleiche ist in Eritrea. Und heute hat es mich manchmal, und das ist meine persönliche Ansicht, so an eine DDR erinnert, wo man muss sagen, mit tollen Ideen gestartet, aber wahrscheinlich in der Realität gescheitert.
Patrick Wilser von der Auslandredaktion von Radio SRF. Von ihm haben wir einen Haufen erfahren, jetzt über Eritrea ganz ausführlich. Als nächstes nimmt es uns Wunder, wie das es den Eritreer und Eritreerinnen geht, die hier in der Schweiz leben. Und zu dem kommen wir nach der halben Elfe hier im Treffpunkt auf SRF 1. Everybody's
can hear her heartbeat for a thousand miles. And the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. Gives me love, 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 yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I wanna throw my arms around her, kiss her hug, kiss her hug goodbye. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love.
Gestern war der Jahrestag. 25 Jahre ist Eritrea jetzt schon unabhängiger Staat, der vor 25 Jahren mit grossen Hoffnungen gestartet ist und wo jetzt die Leute davon laufen, flüchten, wenn sie können. Rund ein Fünftel der Eritreerinnen und Eritreer leben nicht in ihrem eigenen Land. Der grösste Teil von ihnen ist in den Nachbarländern, Äthiopien und Sudan zum Beispiel. Man schätzt, dass allein in Afrika aktuell 300 bis 400'000 Menschen aus Eritrea unterwegs sind. Und von denen, die es über das Mittelmeer arbeiten auf Europa, kommen auch viele in die Schweiz. Darum reden wir jetzt mit dem Daniel Bach. Er ist Informationschef vom Staatssekretariat für Migration, vom SEM. Er ist in Bern in einem Studio und ist uns zugeschaltet. Grüezi, Herr Bach.
Grüezi miteinander.
Es sind rund 40'000 Menschen, die eritreische Wurzeln haben, die hier bei uns in der Schweiz leben, aber die haben nicht alle den gleichen Status. Können Sie uns das mal ein bisschen auffächern?
Also rund 15'500 von diesen Personen sind anerkannte Flüchtlinge, also die haben Asyl bei uns bekommen. Knapp 10'000 sind vorläufig aufgenommen, haben in dem Sinn auch den Schutz von der Schweiz. Und dann gibt es noch etwa 4'000 gut, die im Moment im Asylprozess drin sind. Also das heisst, ihr Gesuch ist hängig. Und nicht zu vergessen, es gibt auch noch etwa 1'600, die sich in den letzten 15, 20 Jahren einbürgern lassen haben. Also die, die in der ersten Flüchtlingswelle damals im Unabhängigkeitskrieg auf Europa gekommen sind.
Wenn man die Zahlen anschaut von den Leuten aus Eritrea, die in der letzten Zeit gekommen sind in die Schweiz, dann merkt man, die Zahlen gehen zurück. Die Zahl der Asylgesuche gehen zurück. An was liegt das? An den verschärften der Asylpraxis?
Also wir haben ja die grosse Welle, wenn man das so sagen kann, zwischen 2014 und 2016 gehabt, und seitdem geht es tatsächlich stark zurück. Es hat verschiedene Gründe. Es hat sicher damit zu, dass man in der Schweiz doch eine relativ konsequente Asylpolitik macht, aber der wichtige Grund ist sicher, dass einfach die Migrationsrouten durch die Sahara zum einen sehr gefährlich sind, also viele wagen sich gar nicht mehr auf die Route. Oder wenn sie das schaffen, bis Libyen einfach dort nicht mehr weiterkommen. Man weiss auch, in Libyen ist es sehr schwierig, dann wieder rüberzusetzen auf Europa. Also von dem her bleiben sehr viele eben in den Nachbarländern im Moment.
Ein Aspekt noch, wenn man die Zahlen anschaut von der Gesuche. Es ist interessant, wenn man den Altersschnitt anschaut von den Flüchtlingen aus Eritrea.
Ja, das ist tatsächlich interessant. Also wir haben dort überdurchschnittlich viele junge Leute. Das Durchschnittsalter von den Leuten, die im Moment im Asylprozess sind, ist 22,5 Jahre. Die grösste Gruppe ist entsprechend die 18- bis 25-Jährigen. Dann sehr viele haben wir auch noch bis 35. Und was auch interessant ist, die drittgrösste Gruppe sind die zwischen 0 und 5. Also de facto sind das Kinder, von Asylsuchenden, die da auf die Welt kommen.
Eritreer, Eritreerinnen machen die grösste Flüchtlingsgruppe in unserem Landhaus, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, mit Abstand. Wie steht es denn um ihre Integration?
Ja, da stellen sich die gleichen Herausforderungen wie bei allen Asylsuchenden. Das ganz grosse Thema ist natürlich die Sprache. Also die Eritreer reden ja keine andere Sprache von der Schweiz. Dort haben wir mal eine ganz grosse Hürde. Ansonsten sind sie relativ unauffällig. Also sie haben die gleichen Probleme, einen Job zu finden in den ersten paar Jahren wie alle Asylsuchenden oder Leute, die Flüchtlingsstatus haben. Sie sind mit dem gleichen konfrontiert wie mit allen Flüchtlingen.
Also eher unauffällig, haben Sie gesagt. Das heisst, Menschen aus Eritrea schlönt punkto Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe nicht gross aus in der Statistik.
Also sie sind ein bisschen tiefer in der Erwerbsquote. Also sie haben ein bisschen weniger Leute prozentual, die schon einen Job gefunden haben, die da sind. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass ganz viele von denen erst seit 2-3 Jahren da sind. Und wir wissen, es braucht etwa 5-7 Jahre im Allgemeinen, bis man eben die Sprachbarriere überwunden hat, bis man vielleicht eine Vorlehre gemacht hat, wo man vorbereitet wurde auf eine Lehre oder auf einen Job in der Schweiz. Und die sind jetzt halt noch in dieser Phase, wo man dran ist, eben die Hürden abzubauen.
Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration, vom SEM. Wir reden ein bisschen später noch einmal miteinander, aber zuerst wollen wir zulassen, und zwar jemandem zulassen, der erzählt, wie er die Integration von Eritreer erlebt, vor allem auch von Jugendlichen, und was er selber dafür macht. Der Samson Kidane stammt selber aus Eritrea und arbeitet seit 4 Jahren hier in der Schweiz als sogenannter Brückenbauer. Was er hier macht, was er hier erlebt, von dem erzählt er hier im Treffpunkt, gerade nach dem Joe Cocker, «The Simple Things».
I hope you
Treffpunkt am Freitag, 25. Mai. Ein Treffpunkt heute über Eritrea und über Eritreer in der Schweiz. Ein Haufen Leute wissen wenig über Eritreer in der Schweiz, ausser dass sie sehen, wie sie an einem Bahnhof umeinander hängen. Das ist so ein Klischeebild. Aber warum eigentlich nicht gerade bei diesem Klischee anfangen? Bei den Jugendlichen am Bahnhof. Dass, wenn man etwas wissen will, etwas erfahren will über das Leben von Eritreer in der Schweiz, das hat mir der Samson Kidane gesagt. Der Samson Kidane ist selber Eritreer, er ist um die 40. Er ist vor 10 Jahren in die Schweiz gekommen als Flüchtling und jetzt schafft er in der Integration für Eritreer, Eritreerinnen in der Schweiz. Er ist interkultureller Vermittler bei ganz verschiedenen Organisationen. Er ist ein sogenannter Brückenbauer. Und unter anderem hat er eben auch zu tun mit jugendlichen Eritreer, die ohne Familie hier in die Schweiz gekommen sind. Und dass die warten und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, ob sie bleiben können oder nicht, das sei das Schwierigste für die, hat mir der Samson Kidane erzählt. Und dann machen sie halt, was alle Jugendlichen so machen, sie hängen es.
Das ist überall in der Welt. Die Jugendlichen, die Schweizer Jugendlichen, wenn sie keine Tagesstruktur haben, was machen sie? Sie gehen ja in die Stadt einfach. Das ist so nicht nur bei der Eritreer, ich denke. Mhm. Deshalb machen die Brückenbauer verschiedene Aktivitäten, um diese Leute in die Struktur einzusetzen. Zum Beispiel, sie wissen nicht, wie funktionieren die Systeme in der Schweiz. Was ist Lebenslauf zum Beispiel? Sie haben erst einmal hier in der Schweiz gehört. Auch für die Erwachsenen. Was heißt Lebenslauf? So, was ist eine Ausbildung? Die Arbeitsintegration ist sehr kompliziert. Die Anforderungen sind sehr hoch. Lebenslauf, Zertifikat, Diplom, eine Ausbildung. Deshalb müssen wir unsere Jugendlichen alles erklären. Wir motivieren unsere Landsleute, Visionen zu haben, Ziele zu definieren, Regeln einhalten.
Was sind denn die Reaktionen der Jugendlichen? Sind die erstaunt und sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Sie waren begeistert, sehr. Wir haben öffentlich unsere Integrationsgeschichte erzählt. Einfach. Wir haben Vertrauen.
Die persönliche eigene Geschichte erzählt, genau. Und damit Vertrauen geschaffen.
Wir haben zuerst Vertrauen aufgebaut. Dann können wir direkt diskutieren. Aber sie hatten ja Angst, mit uns auch zu reden. Deshalb haben wir in erster Linie Vertrauen aufgebaut.
Vertrauen aufbauen zu jemandem, der versteht, was man erlebt hat und der die gleiche Sprache redet, Muttersprache. Der Samson Kidane arbeitet nicht nur mit Jugendlichen, sondern zum Beispiel auch in einer Anlaufstelle in Zürich, wo Eritreerinnen und Eritreer Beratung bekommen, wo man ihnen mit ganz konkreten Sachen hilft, Briefe übersetzen, wo es Infos gibt über das Sozialsystem, über das Schulsystem, über das Zusammenleben und wo aber auch ganz grundsätzliche kulturelle Unterschiede angesprochen werden. Zum Beispiel, dass man einander hier direkt in die Augen schaut, wenn man miteinander redet.
In die Augen zu schauen zum Beispiel. Das ist respektlos in unserem Heimatland. Aber hier ist, man muss die Augen schauen. Die Augen sind Fenster vom Seelen. So, wir wissen ja das nicht. Das war umgekehrt, ja. Im Vergleich zu unserem Heimatland. Deshalb erklären wir auch, die Erwachsenen auch einfach die Kultur zu lernen. Zum Beispiel, das Familiensystem in der Schweiz? Man weiß das nicht.
Also was
heißt
genau damit?
Gleichberechtigung zum Beispiel?
Rollenverständnis.
Genau, in der Schweiz habe ich selber auch gelernt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber in unserem Heimatland ist ganz andere die Rolle von Männern und Frauen. Was machen die Frauen in Eritrea? Was machen die Männer in Eritrea zum Beispiel? Der Mann ist der Chef der Familie. Er ist wie ein Außenminister. Er ist zuständig für die Einkommen. Die Frau ist zuständig für die Familie zu Hause. Das heißt, Innenminister. Sie ist zuständig für die Kinder. Sie versuchen auch, dieses System in der Schweiz zu praktizieren. Aber das geht nicht. Deshalb sehen wir immer Trennung und Scheidung. Ich finde das nicht gut. Für die Eritreer, auch für die Schweiz. Deshalb versuchen wir auch, Informationen zu vermitteln über das Thema erfolgreiche Familienleben. Man weiß das nicht. Man muss das lernen.
Es gibt ein Haufen Angebote zum Lehren, wie man sich in der Schweiz integrieren kann, aber es ist gar nicht einfach, um alle die erreichen, die diese Angebote brauchen könnten.
Viele Eritreer kamen durch lebensgefährliche Odyssee über das Mittelmeer in die Schweiz. Sie sind stark traumatisiert. Sie haben während der Reise gesehen, wie Leute sterben. Sie haben Gewalt und schlechte Erlebnisse gehabt. Deshalb haben sie Trauma. Sie haben Angst, zum Beispiel in die Beratungsstelle zu gehen, Informationen auch zu holen. Das ist ein Tabu in unserem Heimatland. Aber hier ist eine Lösung. Deshalb motivieren wir als Landsleute.
Der Samson Kidane, Eritreer, der vor 10 Jahren als Flüchtling in die Schweiz gekommen ist und der heute anderen Flüchtlingen hilft bei der Integration. Ob es diese Integration aus Sicht vom Bund überhaupt braucht oder ob man nicht sowieso die meisten Eritreer bald wieder heimschicken möchte, über das reden wir zum Schluss von diesem Treffpunkt mit dem Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration. Eritreer, Eritreerinnen in der Schweiz, rund 40'000 leben bei uns. Sie sind die grösste Flüchtlingsgruppe hier in der Schweiz. Sie sind in mehreren Wellen gekommen. Die erste schon in den 80er Jahren, wo das Eritrea noch der Unabhängigkeitskrieg war. Die sind recht gut integriert, zum Teil auch eingebürgert, reden unsere Sprache, haben ein Netzwerk. Und die jetzt kommen, in den letzten paar Jahren gekommen sind, denen geht es anders. Die sind häufig nicht oder noch nicht integriert. Sie haben eine lange Flucht hinter sich, müssen Sprache, Kultur, alles erst noch kennenlernen. Das haben wir gehört, auch gerade vorhin, hier im Treffpunkt. Jetzt nimmt es uns Wunder, wie geht es denn weiter mit den Menschen aus Eritrea in unserem Land? Und das besprechen wir mit dem Daniel Bach, Informationschef vom Staatssekretariat für Migration vom SEM. Daniel Bach, gehen Sie eigentlich davon aus, dass sich die Situation in Eritrea schon gleich entspannt und dass die Menschen von dort gar kein Asyl mehr brauchen?
Es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen, aber man kann sicher sagen, im Moment deutet nichts darauf hin. Also die Zusammenarbeit mit den eritreischen Behörden ist extrem schwierig bis unmöglich. Es ist aber nicht ein schweizerisches Phänomen. Also mit diesem Problem schlägt sich alle europäischen Staaten um.
Die Schweiz hat die Asylpraxis schon vor einer Weile verschärft. Anfang April hat man überall können lesen, hören, dass sie 3'500 Eritreer, Eritreerinnen wieder zurückschicken wollen in ihr Heimatland. Geht das überhaupt?
Also da haben wir wirklich ein bisschen für Aufregung gesorgt, die möglicherweise gar nicht nötig gewesen wäre. Also der Punkt ist ja, dass wir sagen, illegale Ausreise allein langt nicht mehr, wenn man keine offene Rechnung hat mit dem Nationaldienst, ist es grundsätzlich zumutbar, sofern im Einzelfall nicht eben doch Gründe gibt, warum jemand nicht zurück kann. Und wir haben jetzt mal in der ersten Phase gesagt, jetzt schauen wir mal 200 an, von diesen 3'200, schauen mal, ist es überhaupt realistisch, dass man bei so Leuten die vorläufige Aufnahme aufheben kann. Und wenn wir die Resultate haben, dann schauen wir dann, wie wir weitermachen mit den anderen 3'000.
Es geht aber schon ein bisschen in die Richtung, dass die allermeisten Eritreer, die jetzt bei uns sind, da können bleiben.
Also erfahrungsgemäss ist es wirklich relativ schwierig, die vorläufige Aufnahme aufzuheben. Es gibt oft Unzumutbarkeit von der Rückkehr. Zum Teil ist es dann auch unverhältnismäßig. Also bei Leuten, die schon sehr lange da sind, wo die Kinder vielleicht schon in die Schule gehen, dort verzichten wir sicher auch auf eine Wegweisung. Also unter dem Strich sind es einmal wenige Prozent, die wirklich aufgehoben werden.
Und da sind wir wieder beim Thema Integration. Im Moment sind Menschen aus Eritrea die grösste Flüchtlingsgruppe hier in der Schweiz. Hat darum ihre Integration eventuell eine höhere Priorität als die von anderen Flüchtlingen?
Nein, die hat die gleich hohe Priorität wie bei allen Flüchtlingen. Oder? Wir haben dort die gleichen Herausforderungen wie bei allen. Die werden wirklich von Anfang an abgeholt. Bund und Kanton verstärken jetzt ja da auch mit der Integrationsagenda ihre Bemühungen. Da werden wir wirklich schauen, dass man das Potenzial von diesen Leuten von Anfang an erfassen kann, dass man wirklich individuell schaut, was brauchen sie für eine Vorbereitung auf eine Berufslehre, auf einen Berufseinstieg, was haben sie für gesundheitliche Probleme. Also von dem her sind wir da sehr dran, aber gleich wie mit allen anderen Flüchtlingen.
Das ist Daniel Bach vom SEM, dem Staatssekretariat für Migration, über die Integrationsarbeit und über Eritreerinnen und Eritreer in der Schweiz. Der Treffpunkt heute über Eritrea und die Leute, die dort leben und von dort flüchten. Eritrea, die vor 25 Jahren unabhängig geworden ist. Wenn Sie nicht von Anfang an haben können hören und mehr wollen wissen, auch über die sehr bewegte Geschichte, danach können Sie es nachhören. Der Patrick Wülser, ehemaliger Afrika-Korrespondent von Schweizer Radio SRF, hat sehr anschaulich erzählt, was er erlebt hat in seiner Zeit, bei seinen Reisen durch diesen Staat. Ganz am Anfang der Sendung. Ist alles parat? Jetzt gerade bei uns im Internet, wie die meisten Sendungen, zum Nachhören und als Podcast auf srf1.ch.
Sans témoin, sans s'achète pas. Je m'en fous. Je m'en fous. De tout. De ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'enfuis. J'oublie. Je m'offre une parenthèse, un sursis. Je marche seul.
Der Treffpunkt, Montag bis Freitag zwischen 10 und 11. Am nächsten Montag geht es um Freiwilligenarbeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.